Wir gucken uns noch an, wie die Implementierung aussieht. Das ist ja immer alles ganz schön und gut, wenn man so einen Algorithmus hat, der so schön grafisch darstellbar ist, ne? Aber wie kriegt man das Ganze dann in irgendwie eine Datenstruktur verpackt? Und das ist schon hierbei auch gar nicht so einfach, effizient zum einen die Punkte zu verwalten und vor allen Dingen effizient zu verwalten, welche Punkte jetzt jeweils in so ein Rechteck reinfallen. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, die Sweepline, die ist jetzt hier an dem Punkt P gestoppt. Ja, und dann wird überprüft, ob sich in einem Bereich links von dem P Punkte aufhalten, die möglicherweise Kandidaten sind, um mit P zusammen den kürzesten Abstand zu bilden. Derzeit ist also der kürzeste Abstand D dort, ne, irgendwie ermittelt worden. Und man macht es dann folgendermaßen. Man schlägt um P ein Rechteck auf und dieses Rechteck hat die Höhe 2D und die Breite D. Und wenn sich in diesem Rechteck Punkte befinden, dann können die nur allein Kandidaten sein, um mit P neue kürzeste Abstände zu bilden. Alle diese Punkte überprüft man. Und man kann zeigen, dass in diesem Bereich eben nur eine gewisse Anzahl von Punkten sich befindet. Und den Beweis haben wir beim letzten Mal durchgeführt, denke ich. Es sind nämlich maximal 11 Punkte, also maximal 10 Punkte, die sich in diesem Bereich aufhalten können. Das heißt, wir müssen also für jeden Sprung der Sweepline 10 Punkte maximal untersuchen, um festzustellen, ob sich ein neuer kürzester Abstand gebildet hat. Ja, dazu müssen wir zum einen verwalten erstmal die Punkte. Und da war es ja so gewesen, dass wir so ein Array aufmachten, in dem die Punkte linear geordnet sind nach ihren x-Koordinaten. Das heißt, wir haben jetzt also in diesem Array zum einen mal den Punkt ganz links, ne, der ist in der ersten Position und nach x-Koordinaten geordnet alle weiteren Punkte hier in dem Array praktisch einfach abgelegt. Ja, alle sortiert in diesem Array untergebracht. So, und jetzt läuft ein Zeiger von links nach rechts immer mit, der kontrolliert oder der in die Sweepline gewissermaßen die Position der Sweepline mitteilt. Ja, der springt also von Punkt zu Punkt einfach da, dieser Zeiger. Und ein weiterer Zeiger muss jetzt irgendwie mitgeführt werden, der Ihnen zeigt, wo ist denn jetzt der am weitesten links stehende Punkt, der noch gerade in das Rechteck reinfällt. Da haben Sie auch noch einen Zeiger dazu. Also wir führen in diesem Array grundsätzlich zwei Zeiger mit, links und aktuell. Ja, aktuell steht auf dem Punkt, an dem sich die Sweepline befindet, und links steht auf dem am weitesten links noch gerade in das Rechteck reinfallenden Punkt. Das heißt also, die x-Koordinaten von aktuell und die x-Koordinate von links, die unterscheiden sich also maximal d. Ja? Und wenn wir jetzt weiterspringen, dann führen wir den Linkszeiger entsprechend mit und haben jedenfalls schon mal den Streifen, in dem sich Punkte befinden. Jetzt müssen wir diesen Streifen noch bezogen auf die y-Koordinate nach links oben und unten begrenzen können. Ja, also diesen Streifen haben wir durch diese Informationen hier jetzt gebildet. Und jetzt geht es noch darum, praktisch diesen Streifen so einzugrenzen, dass wir die y-Koordinaten entsprechend wählen und Punkte, die die falschen y-Koordinaten haben, also die nicht in das Rechteck p.y plus minus d fallen, gar nicht mehr mit zu berücksichtigen. Ja, und dazu braucht man eine weitere Datenstruktur, nämlich für die y. Also wir legen eine Datenstruktur y für die Punkte zwischen links und aktuell ein und sortieren die nach y-Koordinaten. Und die Datenstruktur y wird dann immer dynamisch mit den relevanten Punkten bestückt. Ja, und das muss eben sehr effizient passieren, weil sie praktisch während ihre Zeiger links und aktuell, ne, irgendwie durch dieses Feld laufen, ne, müssen sie praktisch die y-Datenstruktur immer wieder mit den Punkten bestücken. Ja, und das dazu brauchen Sie im Wesentlichen ein effizientes Einfügen. Sie müssen effizient löschen können für die Punkte, die nicht mehr zu diesem Rechteck gehören. Und Sie müssen innerhalb des Rechtecks, innerhalb des Streifens eine effiziente Bereichssuche durchführen. Da hatten Sie eine Übungsaufgabe, die gerade sowas behandelt, ne? Also Sie haben irgendwelche Daten in einem AVL-Baum gespeichert und Sie sollen jetzt alles ausgeben, was sich zwischen meinetwegen X und Y befindet. Ja, das war so eine Aufgabe und das ist eine sogenannte Bereichssuche oder Range Query. Also hier geht es darum, Punkte zu ermitteln, die zwischen xArray aktuell.y minus d und xArray aktuell.y plus d sich befinden. Ja, das sind die oberen und unteren Begrenzungen dieses Streifens. So, und dieses y können wir als AVL-Baum implementieren und die Knoten, die an den Blättern sich befinden, die können wir nochmal linear verketten, sodass sich dann auch eine effiziente Möglichkeit gibt, eine Bereichssuche durchzuführen und alle Knoten, die eben zwischen bestimmten Positionen sich befinden, dann aufzusammeln. So, hier ist der Algorithmus dazu. Die Initialisierung sieht so aus, dass wir die Punkte erstmal nach x-Koordinaten aufsteigend in das x-Array einsortieren. Und dann fügen wir P1 und P2, das sind die ersten Punkte, in die Y-Datenstruktur ein, bestimmen den Abstand, ja, und setzen links und aktuell. Ja. Damit ist eben die Initialisierung abgeschlossen. Also nochmal linker Zeiger, aktuell ist die Sweepline. Die Sweepline wird auf die Position 3 gesetzt. Die ersten beiden Punkte berücksichtigt man gar nicht, sondern die verwendet man, um den Abstand zu initialisieren. So, und dann geht es in der Schleife fortwährend weiter. Also solange man mit dem Aktuellzeiger, also mit der Sweepline, noch nicht bis zum Punkt N geraten ist, macht man Folgendes. Wir entfernen aus dem X-Array, wir entfernen aus der Datenstruktur Y alle die Punkte, die jetzt nicht mehr in dem Streifen sich befinden, von dem Punkt aktuell, ne? Minus d bis aktuell, bis zur x-Koordinate von aktuell. Also da steht da oben, ne, x-Array links, Punkt x plus d, kleiner gleich x-Array aktuell Punkt x, ja, dann entfernen wir entsprechend den Punkt aus der Datenstruktur y. Ja, also der Streifen der möglichen Punkte für kürzeste Abstände, der möglichen Kandidaten für kürzeste Abstände, wird also online aktuell gehalten. So, wenn wir dabei einen Punkt finden, der noch nicht in Y drin ist, dann fügen wir den in dem Else-Zweig nach Y ein. Ja, und dann kommt hier dieses Unterprogramm. Wir bestimmen also den kürzesten Abstand der Punkte, die sich in Y befinden, bezogen auf den Punkt aktuell und bezogen auf den aktuell gültigen Abstand d. Ja, so, hier unten haben Sie gerade diese Range Query. Ne? Sie durchlaufen also die Punkte in dem Feld Y. Und diese Range Query, die muss in logarithmischer Zeit abgewickelt werden. Und das geht eben, wenn Sie eine passende Datenstruktur verwenden, also einen AVL-Baum zum Beispiel. Ja? Dann funktioniert dieser Algorithmus so wie dort beschrieben. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Algorithmus für die kürzesten Abstände. Mehr ist dabei nicht zu tun. Man muss halt nur eben die passende Idee haben für eine Datenstruktur, die diese Abfragen hinreichend effizient erlaubt. Na, und das kann man mit einem AVL-Baum, der um eine geeignete Verkettung ergänzt worden ist, recht effizient dann tun. Gut, jetzt kommen wir zu einem weiteren Problem aus dem Bereich der algorithmischen Geometrie. Das ist das Problem der konvexen Hülle. Die Problemstellung sieht wie folgt aus. Wir haben n Punkte im d-dimensionalen Raum. Ne, allgemein kann man d beliebig wählen, also beliebige Punkte irgendwie in d-Dimensionen, aber wir befassen uns hier nur mit der Ebene und wählen dort eben dann d gleich 2. Und gesucht ist die kleinste konvexe Hülle, die alle Punkte enthält, die man wieder in der Ebene irgendwie vorfindet. Und man möchte diese zur Hülle gehörenden Punkte dann hinterher im Uhrzeigersinn ausgegeben haben. Naja, als Eselsbrücke können Sie sich vorstellen, Sie haben eine Reihe von Goldminen, na, und dann ist die konvexe Hülle gerade der kürzeste Zaun, den Sie brauchen, um Ihre Goldminen einzuzäunen. Ja, das sieht dann ungefähr so aus, dass Sie hier praktisch so einen Haufen Punkte irgendwo in der Ebene haben, ne, Wasserstellen, Goldminen oder was immer. Ja, und jetzt wollen Sie die einzäunen, ne, dann ist gerade dieser Zaun eben die konvexe Hülle. Das heißt, Sie machen jetzt eben entsprechende Verbindungen zwischen außenliegenden Zaunpfählen, ja, also zwischen außenliegenden Pfosten, ne, oder zwischen außenliegenden Wasserstellen. Also so, wenn Sie sich jetzt als Goldmine, die hat ja irgendwie eine Ausdehnung, ein Punkt hat keine Ausdehnung, ne, da würden Sie halt drumherum machen. Aber so ähnlich als Eselsbrücke können Sie sich das vorstellen. Also so sieht die konvexe Hülle aus, ja, von dem Zaun. Und wir wollen eben für beliebige Punkte gerade diese konvexe Hülle effizient bestimmen. Hier ist nur nochmal die Definition, was heißt denn konvex überhaupt? Wenn Sie eine beliebige Menge haben, dann ist diese Menge konvex, wenn mit je zwei Punkten auch immer die ganze Strecke in der Menge liegt. Ja, also hier ist ein Beispiel dazu, also mit den Punkten, die wir aus der Menge gewählt haben, im linken Bild, sehen Sie, dass dann die Strecke auch jeweils vollständig in der Menge enthalten ist, dann ist die konvex. Na, und rechts sehen Sie, da gibt es eben so Inseln oder Halbinseln zum Beispiel, und das sind immer typische Beispiele für nicht konvexe Mengen. Ja, da sind eben sogenannte konkave Elemente, konkave Kurven in dieser Mengenbegrenzung, und die entsprechenden Strecken dort fallen dann zum Teil aus der Menge raus. Und die konvexe Hülle ist einfach die kleinste konvexe Menge, die man wählen kann, um eine Menge einzuschließen. Also die konvexe Hülle einer Menge ist die kleinste konvexe Menge, die M enthält. Ja, und wenn man Punkte zur Verfügung hat, dann besteht eben die konvexe Hülle aus einer Reihe von Streckenzügen, die solche äußeren Punkte miteinander verbindet. Und diese Streckenzüge, die wollen wir versuchen, effizient zu finden. So, und hier kann man wieder zwei verschiedene Varianten verwenden. Wir haben das Plane Sweeping kennengelernt als einem fundamentalen Algorithmenkonzept hier bei kürzesten Abständen. Und dieses Planesweep-Verfahren kann man auch bei der konvexen Hülle verwenden. Ne, genau mit derselben Art, dass Sie sozusagen in dem Moment, wo Sie die Ebene überstreichen und einen neuen Punkt entdecken, gucken, ob Sie diesen Punkt irgendwie in die konvexe Hülle integrieren können. Wir wollen jetzt mal das Divide-and-Conquer-Verfahren, was auch sehr häufig funktioniert bei algorithmischen Problemen, hier verwenden. Und da ist es wieder ganz einfach. Ne? Diese Punkte kann man wunderbar in zwei Teile teilen und bestimmt dann die konvexe Hülle für jede Teilpunktmenge. Na, jetzt sieht man noch nicht so unmittelbar, wie so zwei konvexe Hüllen, die man da gebildet hat, für die linke Menge und für die rechte Menge, oder meinetwegen für die obere und die untere, ne? Wie man die miteinander verschmelzen kann. Irgendwie sind die ja völlig unabhängig voneinander. Aber da steckt wirklich auch wieder eine kleine pfiffige Idee dahinter, die es schafft, diese beiden konvexen Hüllen zusammen zu schmelzen und dabei weniger Zeit zu verwenden, als man eigentlich erwartet. Also der Divide-Schritt besteht da eben in dieser Teilung der Punkteschar in zwei gleich große Teile, dann bestimmen Sie die konvexe Hülle, und beim Conquer-Schritt verschmelzen Sie die beiden konvexen Hüllen wieder zu einer Gesamtpunktmenge. Ja, das sieht also so aus. Hier haben wir wieder die hingeworfenen Punkte. Und jetzt fangen Sie an, diese Punktemenge zu teilen, ja, in der Mitte. Und jetzt haben Sie gleich viele Punkte links und rechts, ne? Und dann bestimmen Sie die entsprechende Teillösung. Und die besteht jetzt darin, dass Sie praktisch links eine konvexe Hülle bestimmen, ja, und anschließend rechts eine konvexe Hülle bestimmen. So, und diese beiden konvexen Hüllen, die müssen jetzt verschmolzen werden. Und das passiert eben so, dass Sie praktisch danach diesen Conquer-Schritt haben, und der Conquer-Schritt, ja, das, jetzt sehen Sie schon, das sind eine Reihe von Punkten, eine Reihe von Kanten, die bei der linken konvexen Hülle existieren, dass Sie die gar nicht verwenden können. Mehr weiter, ja, diese zum Beispiel. Ja, die sind alle überflüssig, nur dieses Stückchen Zaun, was Sie da links haben, das können Sie noch weiter verwenden. Und rechts ist es genauso, ne, da ist also auch ein ganzes Stück Zaun, ist überflüssig, das haben Sie umsonst gemacht, aber den restlichen Zaun, den können Sie verwenden. Und jetzt müssen Sie einfach nur neuen Zaun schlagen, nämlich einmal da oben, ja, und einmal da unten, und schon ist Ihre konvexe Hülle fertig. Ja. Und jetzt kommt es nur darauf an, eben effizient diesen Verschmelzungsprozess zu realisieren, der offenbar das Schwierigste an diesem ganzen Verfahren ist, ja, die beiden konvexen Hüllen zu bestimmen. Das geht rekursiv immer wieder neu, nur die entsprechenden Verschmelzungsprozesse müssen Sie geschickt realisieren. Und jetzt kann man sehen, dass erstmal hier sich folgender grober Algorithmus ergibt. Na, wir brauchen wieder, das ist so typisch für solche algorithmischen Verfahren, wir brauchen immer eine sortierte Folge von Punkten, damit wir irgendwie vernünftig operieren können und vor allen Dingen auch links und rechts unterscheiden können. Ne? Wenn Sie nach x-Koordinaten gehen, dann können Sie sagen, das liegt links und das liegt rechts. Ja, deswegen brauchen wir diese Menge p dort als Folge von Punkten, die aufsteigend nach x sortiert ist. Und wenn die Zahl der Punkte, für die wir die konvexe Hülle berechnen sollen, kleiner gleich 3 ist, dann können wir die direkt einfach angeben. Dann besteht die nämlich genau aus diesen 3 Punkten. Ja? Da brauchen wir nichts mehr weiter zu berechnen. Und im anderen Fall teilen wir die Punktemenge in 2 Teile auf. Das heißt, wir bestimmen also erstmal dieses k als Betrag p durch 2 nach unten abgerundet. Und dann besteht die eine Punktemenge eben aus den Punkten P1 bis PK. Die sind eben, die ganze Menge ist aufsteigend sortiert. Das heißt, wir können also dann sagen, die K-Punkte 1 bis K, die liegen links, ne, und die K plus 1 bis N-Punkte, die liegen rechts. So, und für diese beiden Punktemengen können wir dann im Weiteren rekursiv die konvexen Hüllen bestimmen. Ja, nach demselben Verfahren. Und dann erhalten wir 2 konvexe Hüllen H1 und H2 für P1 und P2. Und die beiden müssen dann geschickt verschmolzen werden, um für die gesamte Punktemenge P die konvexe Hülle zu bestimmen. Und dieses Stück da unten ist eben in der Tat das Schwierigste an dem ganzen Algorithmus, da die passende Idee zu haben, wie man das denn geschickt durchführt. Ja. Ja, hier ist es nochmal die Situation, die wir eben hatten. Also wir versuchen eben aus den beiden konvexen Hüllen die beiden roten Strecken dort zu finden. Und wir nennen eben diese beiden Strecken, die nennen wir Brücken, ja, weil die diese beiden konvexen Hüllen miteinander verknüpfen. Und die Idee ist jetzt folgende. Sie beginnen mit dem Punkt PK, das ist der am rechtesten liegende Punkt, am weitesten rechts liegende Punkt in der Hülle, in der linken Hülle, ja, und Sie nehmen den Punkt PK plus 1, das ist der am weitesten links liegende Punkt in der rechten Hülle. Und jetzt machen Sie Folgendes, die beiden Punkte, die sind ganz nah beieinander, ja, jetzt verbinden Sie die durch eine Strecke, ja, das ist hier abgebildet, und jetzt lassen Sie die Strecke sozusagen nach oben schnacken. Ne? Sie stellen sich vor, irgendwie diese Strecke wäre so ein Gummiband, mehr oder weniger, und würde jetzt praktisch nach oben so wegfliegen, ne? nach oben so wegschnacken. Ja? Und das Gleiche nach unten auch. Ja, und dann kriegen Sie die beiden Brücken B1 und B2. Also diese Strecke S hier, die wird jetzt passend verwendet, um einen kleinen Algorithmus dort zu schreiben, um diesen Conquer-Prozess zu realisieren. Und das sieht wie folgt aus. Was müssen Sie tun? Sie lassen die Strecke systematisch nach oben schnacken, indem Sie Folgendes tun. In der linken Hülle gegen den Uhrzeigersinn und in der rechten Hülle mit dem Uhrzeigersinn. Ne, schauen Sie immer nach, ob der entsprechende Punkt im Uhrzeigersinn der nächste, beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn der nächste, ob der über der Strecke liegt. Und wenn das der Fall ist, ne, dann gibt es offenbar einen Punkt, der die Strecke irgendwie Richtung Zielposition wandern lässt. Ja? Also hier habe ich den Algorithmus abgebildet. Also solange der auf U, das ist anfangs PK, gegen den Uhrzeigersinn in der linken Hülle folgende Punkt U', ja, oder der auf V, das ist anfangs PK plus 1, im Uhrzeigersinn in der rechten Hülle folgende Punkt V'. Ja, also Sie versuchen jetzt praktisch durch Drehung links und rechts, ne, wie in so einem Zahnrad, irgendwie diese Strecke nach oben zu schieben. Ja, und wenn eine von diesen beiden Bedingungen vorliegt, und das ist, wenn Sie sich da unten dieses Bild jetzt angucken, für beide Punkte, den rechten zu PK plus 1 und den linken zu PK der Fall, ne, die liegen beide oberhalb der Strecke. Ja, und in diesem Fall ersetzen Sie sozusagen den einen durch den entsprechenden Punkt, der oberhalb liegt, oder den anderen durch den entsprechenden Punkt, der oberhalb liegt. Also was würde man tun? Man würde PK ersetzen können durch den Punkt, der oberhalb liegt, der erste links im Gegenuhrzeigersinn, oder PK plus 1 ersetzen durch den ersten Punkt rechts im Uhrzeigersinn. Beide Punkte liegen oberhalb. Ja, und dadurch wandert die Strecke praktisch Richtung Zielposition. Analog machen Sie dasselbe umgekehrt, ja, dann spannen sie sozusagen diese Strecke in die Zahnräder ein und drehen beide so nach links unten, ja, bis die Strecke ihre Zielposition unten erreicht. So, hier ist das im Beispiel abgebildet. So ist die Startsituation. Ne, gibt es links einen Punkt, der oberhalb S liegt, im Gegenuhrzeigersinn, oder rechts einen Punkt, der oberhalb S liegt, im Uhrzeigersinn? Ja, links gibt es einen, das ist dieser Punkt zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn ich diesen Punkt gefunden habe, dann ersetze ich den Punkt PK und schiebe die Strecke im Gegenuhrzeigersinn den Endpunkt der Strecke 1 weiter. Ja, das heißt also, hier würde er jetzt hinwandern. Ja, und das wäre mein neuer Punkt U, rechts mein Punkt V gleich PK plus 1 ist beibehalten worden. Jetzt wieder dieselbe Überlegung, ne? Wahlweise links geguckt oder rechts geguckt. Ja, links gibt es einen Punkt im Gegenuhrzeigersinn, der über der Strecke liegt, gibt es, ja, das ist dieser Punkt. Rechts gibt es genauso einen, der im Uhrzeigersinn über der Strecke liegt. Auch den könnte ich wählen. Ja. Das macht ist dann hinterher vom Algorithmus abhängig, ob er sozusagen erst links hochwandern lässt und dann rechts. Ja. So, den Punkt wähle ich. Das heißt, meine Strecke wandert jetzt dort entsprechend weiter. So, und jetzt sehen Sie schon, jetzt passiert Folgendes. Wieder geguckt im linken Feld, gibt es dort einen Punkt im Gegenuhrzeigersinn, der oberhalb der Strecke liegt. Da ist der Punkt, der in Frage käme, ne, der liegt aber nicht oberhalb der Strecke. Ja, folglich passiert jetzt Folgendes. In der Waldschleife wird beides überprüft. Das heißt, dieser Punkt ist ungeeignet. Ne, ich muss im Rechten schauen, ob ich dort einen finde, der oberhalb der Strecke liegt, und der befindet sich tatsächlich dort an der Stelle. Ja, und jetzt kann die Strecke da entsprechend ein Stückchen weiter hochschnacken. Ja. So, und jetzt ist plötzlich der Punkt da oben wieder oberhalb der Strecke gelangt. Rechts ist gar keiner mehr, der oberhalb der Strecke liegen kann. Ich habe sozusagen die Spitze erreicht. Aber da habe ich noch einen Punkt, der oberhalb der Strecke liegt. Ja, und das ist dieser rote. Und entsprechend schnackt praktisch diese Strecke dort um einen Punkt weiter. Ja, und die Strecke hat jetzt ihren oberen Zielpunkt erreicht. Ja, damit ist eben die obere Brücke bestimmt durch dieses Verfahren. Und das Ganze kann dann für die untere Brücke auch nochmal durchgeführt werden. Habe ich das, glaube ich, hier auch drin? Ja, da ist es. Also wir starten wieder an der Strecke PK links, PK plus 1, und lassen jetzt nach unten schnacken. Ja, also zunächst, ja, oberhalb der Strecke liegt nur in der rechten Konvex, unterhalb der Strecke, jetzt alles umgedreht, ne? Unterhalb der Strecke liegt nur in der rechten ein Punkt. Das heißt, der Punkt wandert also, die Strecke wandert also dahin. Unterhalb der Strecke liegt nur in dem rechten ein Punkt. Das heißt, die Strecke wandert also dahin. So, und jetzt, wenn Sie genau hinschauen, ne, da liegt unterhalb der Strecke, liegt der Punkt noch in der linken konvexen Hülle. Ganz klein bisschen, ja. Und das heißt, die Strecke schnackt also dann noch an diese Stelle. Da ist der Punkt. Ja, und die Strecke schnackt dorthin. Ja, und damit haben wir auch dann die untere Brücke bestimmt und die konvexe Hülle ist fertig. Und Sie müssen jetzt halt nur praktisch in der Darstellung der konvexen Hülle, die praktisch aus einer Zahl von Knoten im Uhrzeigersinn bestand, dort die entsprechenden Knoten austauschen, sodass Sie jetzt die gesamte konvexe Hülle beschreiben. Ja, und das ist hier eben dann noch erforderlich, ne, dieses zu realisieren. Ja, man kann zeigen, dass die Laufzeit für diesen Algorithmus gegeben ist, wie das so typisch ist für so einen Divide-and-Conquer-Algorithmus. Sie verwenden denselben Algorithmus für zwei halb so große Probleme. Ja, das heißt, die Laufzeit T von N fürs Gesamtproblem besteht aus der Laufzeit für die halb so großen Probleme, die Sie zweimal benötigen, plus noch eine Zeit, um eine gewisse Aufteilungsoperation zu machen und hinterher die Lösungen wieder zusammenzufügen. Ja, und das Ganze kann man nachschauen, das geht in linearer Zeit. Das heißt, die Laufzeit für unseren Algorithmus ist also tatsächlich T von n gleich 2 mal T von n halbe plus O von n. Und das kann man auflösen mit unseren Verfahren, die wir hatten für solche rekursiven Gleichungen, ne, in der Form, und dann kriegt man raus, T von n ist O von n log n. Ja, das ist also die Zeitschranke, die wir haben für das Divide and Conquer-Verfahren bei der konvexen Hülle. Ja, wir wollen uns jetzt mal weniger mit diesem Algorithmus befassen, sondern einfach nochmal mit einem klein bisschen theoretischeren Problem. Die Fragestellung, geht es eigentlich effizienter? Ja, das Einzige, wo wir uns bisher so eine Frage gestellt haben, das war beim Sortieren. Da haben wir dieses Entscheidungsbaumverfahren verwendet, um herauszufinden, dass Sortieren nicht schneller geht als O von n log n. Und so eine ähnliche Operation kann man hier durchführen für das Problem der konvexen Hülle. Es geht nämlich tatsächlich nicht effizienter als n log n. Und ich hatte mal erwähnt, es gibt nur wenige Probleme, bei denen man tatsächlich zeigen kann, dass man also tatsächlich so eine untere Schranke zeigen kann. Bei den meisten Problemen ist es offen. Also beim Sortierproblem klappt es gerade und bei diesem Problem klappt es wunderbar, weil man dieses Problem mit Hilfe der sogenannten Reduktion auf das Sortieren zurückführen kann. Also, es geht nicht effizienter als O von n log n, und zwar, weil man Folgendes zeigen kann. Ein Algorithmus zur Bestimmung der konvexen Hülle ist eigentlich auch zugleich ein Algorithmus zum Sortieren. Ja, das heißt, wenn Sie diese konvexe Hülle für n Punkte schneller realisieren könnten als in n log n, dann könnten Sie auch schneller sortieren. Ja, und das ist natürlich ein Widerspruch. Und was man dabei gemacht hat, ist eben die sogenannte Reduktion. Das heißt, wir haben das Sortierproblem auf das Problem der konvexen Hülle reduziert und kriegen dann unter der Annahme, dass die konvexe Hülle schneller zu realisieren ist, auch das Ergebnis, dass das Sortieren dann schneller geht. Ja, also der Satz ist folgender: Ein Algorithmus zur Bestimmung der konvexen Hülle von n Punkten in der Ebene benötigt mindestens O von n log n Vergleiche. Ja, das ist die Aussage. Und die Beweisskizze ist ganz einfach. Die Reduktion geht nämlich so, dass man sich geschickt Punkte wählt und dass das Bestimmen dieser konvexen Hülle für eine geschickte Wahl von Punkten nichts anderes ist als das Sortieren dieser Punkte. Ja? So, und hier ist die Beweisskizze dazu. Sie wählen sich nämlich erstmal beliebige Zahlen, die Sie sortieren möchten. Ja, und betrachten anschließend die Punkte jeweils x1, x1 Quadrat, xn, xn Quadrat. Ne? x1 bis xn haben sich beliebig gewählt und die entsprechende y-Koordinate quadratisch gewählt, sodass praktisch alle ihre Punkte auf so einer Parabel liegen. Ja. So, und man kann jetzt offenbar beobachten, dass alle Punkte auch zur konvexen Hülle gehören würden. Das heißt, wenn Ihr Algorithmus zur Bestimmung der konvexen Hülle diese konvexe Hülle ausgibt, ne, dann gibt er die im Uhrzeigersinn aus oder im Gegenuhrzeigersinn, wie immer, ja, und liefert Ihnen dann in einer sortierten Reihenfolge die entsprechenden Punkte. Und dann brauchen Sie bei dem Algorithmus eigentlich nur noch die zweite Koordinate zu streichen und haben gleichzeitig eine Sortierung. Ja, also nochmal, die Ausgabe des Algorithmus für die konvexe Hülle ist eine Folge von Punkten im Uhrzeigersinn. Und Sie brauchen diese Folge nur noch, um die zweite Koordinate zu eliminieren, ne, und haben gleichzeitig eine sortierte Reihenfolge der Punkte x1 bis xn. Ja, also ein Algorithmus, der zu n Punkten die konvexe Hülle bestimmt, ist also zugleich ein Algorithmus zum Sortieren von n Zahlen. Ja, und folglich ist die untere Schranke für das Sortieren zugleich eine untere Schranke für das Problem der konvexen Hülle. Ja, dieser Algorithmus, der für die konvexe Hülle benötigt wird, der Algorithmus für die konvexe Hülle, der hatte ja ganz zu Anfang diese Aufgabe, alle Punkte nach x-Koordinate zu sortieren. Ja, und dieses Sortieren sozusagen ist auch schon der Knackpunkt an der, bezogen auf die Laufzeit für den gesamten Algorithmus. Ne, was dann kommt, ist nur noch relativ einfach. Ja, also das Sortieren beschränkt Ihnen ganz zu Anfang diese Laufzeit. Und Sie können eben auf dieses Sortieren auch nicht verzichten durch irgendeine andere geschickte Darstellung oder durch einen anderen geschickten Algorithmus. Ja, da in dem konvexe Hülle-Algorithmus vorne sortiert wird, ne, brauchen Sie sich keine großen Gedanken zu machen, da Zeit zu verbrauchen, sondern Sie können es einfach nicht schneller machen, denn konvexe Hülle bestimmen ist eigentlich nichts anderes als Sortieren in gewissem Umfang. Ja, damit haben Sie also zum nochmal gesehen, wie man bei solchen Problemen hier zufällig auch mal ab und zu eine untere Schranke zeigen kann. Und das ist immer wichtig, weil man sich da nicht mehr auf die Suche nach effizienteren Algorithmen machen muss. Ja, damit schließen wir das Kapitel algorithmische Geometrie ab. Kurzer Einblick in zwei Algorithmen dazu. Na, einmal konvexe Hülle, das andere Mal kürzeste Abstände. In beiden Fällen sind die zentralen Paradigmen der Algorithmenentwicklung die Sweepline-Verfahren und das Divide-and-Conquer-Verfahren inhärent in solchen Algorithmen. Na, also typischerweise kommen sie mit den beiden Paradigmen sehr weit im Bereich der algorithmischen Geometrie.